Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
2011 wurde in Deutschland die allgemeine Wehrpflicht ausgesetzt. Und in den vergangenen Wochen ist viel darüber diskutiert worden, ob das vielleicht ein Fehler war. Vor allem nachdem Verteidigungsminister Boris Pistorius erklärt hat, Deutschland müsse wieder kriegstüchtig werden. Kriege sind blutig und brutal, sie zerstören Leben, Gesellschaften und Infrastrukturen, das wissen wir zur Genüge. Und trotzdem, dieser alte Slogan der Friedensbewegung, stell dir vor, es ist Krieg und keiner geht hin, der scheint irgendwie nicht mehr zeitgemäß. Was sagt das aus über die Gegenwart? Ursula Storost hat versucht, die Geschichte von Kriegsdienstverweigerung und Kriegsbegeisterung aufzublättern.
Es ist wohl die berühmteste Szene einer militärischen Musterung in der deutschsprachigen Literatur.
Ich bin vollkommen diensttauglich, meine Herren, und fühle mich für alle Waffengattungen bestens geeignet.
Thomas Manns Hochstapler Felix Krull, hier in der Verfilmung von 1957. Um dem Militärdienst zu entkommen, mimt der Gigolo einen gestörten Menschen, der nichts lieber möchte als Militärdienst leisten.
Ich kann nur wiederholen, dass mir meine Einstellung ins Heer ganz ungemein am Herzen liegt.
Jemand, der sich mit Begeisterung militärischem Drill unterziehen möchte, der kann nicht gesund sein. Krulls Rechnung geht auf.
Untauglich. Sie sind dienstuntauglich.
Die gesamte Geschichte der Kriege ist immer auch eine Geschichte von Widerständen dagegen, von Kriegsdienstverweigerern, von Desertion, von Meuterei, von Flucht und anderen Formen des Widerstands.
Weiß Ulrich Bröckling, Kultursoziologe und Professor an der Universität Freiburg. Widerständler waren immer Sand im Getriebe, störten den Ablauf der Militärmaschinerie. Infolge der Reformation wuchs die Zahl der Verweigerer. Quäker, Mennoniten und andere religiöse Gruppen lehnten den Kriegsdienst strikt ab. Für ihre Überzeugung nahmen sie Verfolgung und Vertreibung in Kauf.
Diesen jungen Männern war die Zugehörigkeit zu ihrer Glaubensgemeinschaft und Gehorsam gegenüber den göttlichen Geboten, so wie sie sie interpretierten, wichtiger als die Loyalität gegenüber den politischen Herrschern und dem Staat.
Loyalität mit dem eigenen Staat war zu allen Zeiten oberste Bürgerpflicht. Kriegsdienstverweigerung stellte und stellt bis heute einen wesentlichen Aspekt staatlicher Autorität in Frage.
Da unterscheiden sich autoritäre Staaten und demokratische Staaten nicht. Staatlichkeit ist darauf angewiesen, über Leib und Leben ihrer Bürgerinnen und Bürger verfügen zu können. Am Beispiel des Militärs kann man eben sagen, dass kein Staat bisher jedenfalls ohne bewaffnete Truppen ausgekommen ist.
In Diktaturen gibt es kein Recht auf Kriegsdienstverweigerung. Wer nicht kämpfen will, kann nur weglaufen, desertieren. Eine gefährliche Sache. Nazi-Deutschland zeigte hier brutale Härte.
Es sind mehr als 30.000 Todesurteile gegen Deserteure ergangen. Mehr als 20.000 davon sind hingerichtet worden.
Aus dieser Vergangenheit hat die Bundesrepublik Deutschland gelernt. Bei ihrer Gründung 1949 wurde das Recht auf Kriegsdienstverweigerung im Grundgesetz festgeschrieben. Nicht nur die Religion, auch das individuelle Gewissen konnte den Kriegsdienst verbieten. Darzulegen war das vor einer Prüfungskommission.
Zum Beispiel mussten junge Männer, die ihre Kriegsdienstverweigerung vor allen Dingen politisch begründeten, weil sie sagen, angesichts der atomaren Bedrohung, der Gefahr eines Atomkriegs, ist für mich jeder Krieg ein Verbrechen und ich bin nicht bereit, daran mitzuwirken als Soldat. Solche jungen Männer hatten es besonders schwer, in diesen Prüfungsverfahren zu bestehen.
Bis Ende der 1960er Jahre machten nur sehr wenige junge Männer vom Recht auf Kriegsdienstverweigerung Gebrauch.
Und diese geringe Zahl der Kriegsdienstverweigerer sah sich auch in der Gesellschaft vielfältigen Diskriminierungen ausgesetzt. Sie wurden als Drückeberger, als Feiglinge bezeichnet, beschimpft, kann man sagen. Sie hatten mit Nachteilen auch etwa bei den beruflichen Möglichkeiten zu rechnen.
Trotz vergangener Kriegsgräuel blieb in den Köpfen der bundesrepublikanischen Bevölkerung der Dienst an der Waffe eine Bürgerpflicht, sagt Dr. Markus Pöhlmann. Er ist Historiker am Zentrum für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr in Potsdam.
Der preußische Heeresreformer Gerhard von Scharnhorst hat, ich glaube, 1807 mal den Satz gesprochen, alle Bürger des Staates sind geborene Verteidiger desselben. Das bedeutet, ja, Wehrpflicht bedeutet Zwang, aber es ist eben auch eine Bürgerpflicht. Hier gelingt es schon auch, diesen Zwang umzudeuten in einen, ich sag mal, einen Ehrendienst, der dann auch motivieren kann, dass man sich selber der Kriegsteilnahme aussetzt, ohne dass man jetzt begeistert ist.
Markus Pühlmann kennt eine Bandbreite von Motivationen, warum Menschen in den Krieg ziehen.
Das Versprechen auf ein späteres Seelenheil war über viele Jahrhunderte ein ganz wichtiger Grund, warum Menschen sich beteiligt haben. Wenn wir Krieg auch nochmal global heute anschauen, ist es durchaus in der Welt immer noch da. Wenn wir in den Nahen Osten schauen, wenn wir auch in Teile Afrikas schauen, wenn wir nach Afghanistan schauen, da spielte und spielt Religion bis heute eine wichtige Rolle.
Es gab auch immer Menschen, die als Soldat ihr Geld verdienten und Idealisten, die Ungerechtigkeit bekämpfen wollten. Aber, so Markus Pühlmann, Forschungen zeigen, Krieg ist für viele Menschen ein Erlebnis.
Es ist eine Aufregung, eine Bewährung. Es verspricht ein Technikerlebnis. Es verspricht, und das bitte jetzt in großen Anführungszeichen, Krieg verspricht Action. Als soziales Großereignis zieht Krieg viele Menschen auch einfach an. Und nicht nur Krieg, sondern Gewalt. Gewalt zieht Menschen an. Gewalt kann attraktiv sein für Menschen.
In den letzten Jahrzehnten wuchs die Überzeugung, dass konventionelle Kriege der Vergangenheit angehören. Krieg heute sei technisch. Professionell ausgebildete Truppen würden Spezialaufgaben übernehmen, so der Freiburger Kultursoziologe Ulrich Bröckling. Der Ukraine-Krieg belehrt uns eines Besseren.
In dem russischen Angriff gegen die Ukraine ist zum ersten Mal seit dem Zweiten Weltkrieg wieder hier in Europa ein Krieg mit einer Massenmobilisierung, wo auf beiden Seiten große Heere gegeneinander antreten. Und da stellt sich dann auch die Frage der Rekrutierung wieder.
Sollte also die allgemeine Wehrpflicht wieder eingeführt werden? Was bedeutet es, wenn die Bundeswehr, wie Verteidigungsminister Boris Pistorius es ausdrückt, wieder kriegstüchtig wird? Vor allem, dass man sich auf Gefahren einstellt, sagt Historiker Markus Pühlmann.
Dass man Streitkräfte hat, die nicht nur in der Lage sind, Krieg zu führen, sondern die durch ihre Existenz schon einen möglichen Gegner abschrecken konnten. Ein Abschreckungspotenzial, auch ein konventionelles Abschreckungspotenzial aufzuzeigen. Das heißt, im Idealfall könnten kriegstüchtige Streitkräfte Krieg verhindern.